Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du dich heute entschlossen hast, in den Gottesdienst zu kommen und Predigt zu hören, Wort Gottes zu hören und es mitzunehmen. Auch wenn du es vielleicht jetzt auch das zweite Mal hörst, auch nicht schlimm. Versuch mehr mitzunehmen als vorher. Und für alle anderen, schön, dass ihr da seid und Gottes Wort hören wollt. Ich will euch ermutigen, dass der Gottesdienst, der jetzt heute hier ist, dass das nicht ein Gottesdienst ist der Routine. Wir verfallen oft in so eine Routine-Gottesdienst oder in eine Art und Weise, dass wir halt immer in den Gottesdienst gehen, weil es halt so immer so war. Ich möchte dich ermutigen, dass der Gottesdienst heute ein Gottesdienst ist, wo du mit einer Entscheidung nach Hause gehst, wo du mit einem veränderten Herzen nach Hause gehst, wo das eben nicht einfach nur ein Gottesdienst ist, sondern der Gottesdienst für dieses und dieses Thema. Und tatsächlich finde ich das richtig cool und da möchte ich kurz erzählen, im ersten Gottesdienst kam dann später eine Frau auf mich zu und erzählt hat sie, dass Gott an ihr gewirkt hat. Was, will ich euch nicht verraten, das soll sie schon selbst machen, wenn sie hier mal auf der Bühne ist und Zeugnis gibt. Aber ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wenn der Gottesdienst mit einer offenen Herzenshaltung geschieht und wenn wir hingehen und sagen, Gott, ich will heute was mitnehmen, Gott, ich will mich verändern lassen, dann wird auch Gott wirken und Gott wird verändern, weil Gott reagiert auf Glaube und Gott handelt auf Glaube. Amen. Und ich möchte einfach kurz noch von hier vorne ein Dankeschön an Manuela und an Nani geben. Wir hatten heute wieder Kinderkirche und ihr stemmt das Ding und da einfach ein großes Dankeschön. In Ulm dürfte ich auch jetzt im Kids Club mitmachen und ich sehe, wie wertvoll diese Arbeit ist und wie wichtig diese Arbeit ist. Deswegen kurz bei Rande hier, macht Schleichwerbung für die Kinderkirche. Wir brauchen Mitarbeiter, Leute, die sich da hinein investieren. Was ist eine wichtige Sache. Genau, heute habe ich ein spannendes Thema und ich glaube, der Trigger wird jetzt auch funktionieren, Matze, gell? Ah, super. Hammer Sach. Lazarus, komm raus. Lazarus, komm raus. Ich muss sagen, diese Geschichte hat mich herausgefordert bei der Predigtvorbereitung, weil es da so viel Stoff gibt und so viel Inhalt, die man in der Predigt packen könnte. Stephen Furtick hat einfach 4 Predigten draus gemacht. So viel kann man darüber reden, aus allen verschiedenen Sichtweisen. Und ich will heute einfach einen Punkt und da mir die wichtigsten Punkte rauspicken und diese betonen und dich dahin führen. Und zu Anfang mal die Frage, standest du schon mal vor einer Herausforderung oder vor einer Sache, die dich wirklich getriggert hat, wo du wirklich nicht wusstest, komme ich da weiter? Kennt es jemand? Hatte jemand so eine Situation schon? Richtig nice. Nicht, aber ich fühle mich nicht alleine und deswegen freue ich mich. Ich hatte diese gleiche Situation, ich war unterwegs und war von einem Snackautomat und habe halt mein Geld reingeworfen und wollte die Snacks bekommen, ne? Und drücke die Nummer 12 und warte auf meine Chips und das Ding dreht sich und auf einmal bleibt es hängen. Ja, Lea, so habe ich mich gefühlt. Ich dachte, hau ich da jetzt ran, springe ich dagegen oder so? Darf ich nicht, sonst geht's kaputt. Also natürlich Trick 17 drunter. Hat auch nicht funktioniert, war zu weit weg. Der Abend hat so geendet, ich bin weitergegangen, habe 1,20 Euro verloren und keine Chips gehabt. Ist halt so, ne? Aber was mache ich in diesem Moment? Wo gehe ich damit hin? Wen frage ich da? Diese Herausforderung, da stehen wir oft davor. Ich hatte aber auch noch eine ganz andere Herausforderung in meinem Leben. Ich war damals im Kindergarten, wie die meisten Menschen, und wir hatten natürlich viel Spaß. Ich war verkleidet als Polizist und wir saßen am Tisch und hatten viel Spaß und haben gegessen. Und unser Essen, das waren Murmeln. Ja, keine gute Idee. Gar nicht. Und diese Murmeln waren da und wir haben so gespielt, als würden wir es essen. Und ich habe es natürlich wie immer mit 100% ernst genommen und habe es gegessen. Und schlug die Murmel runter und auf einmal bleibt die Murmel in meinem Hals stecken. Und meine einzige Reaktion, die ich habe, ist, nach Luft zu ringen und diese Luft zu bekommen. Ging natürlich nicht. Also raus aus dem Raum zur Lehrerin, zur Erzieherin. Die Erzieherin guckt mich an, ich gucke sie an und was mache ich jetzt? Ich erinnere mich nur noch, dass die Situation da war, dass ich noch vor dem Waschbecken war und Schläge auf meinen Rücken gespürt habe und dann ist rum. Meine Eltern haben mir dann ein paar Fakten von der Geschichte erzählt, die ich nicht kannte und ich habe festgestellt, bei mir waren schon die Lichter aus. Also war gar nicht witzig. Und du bist in einer Situation, wo du vielleicht als Erzieherin erst recht dir denkst, was mache ich jetzt? Das Kind ist am Ersticken, das könnte mir heute wegsterben. Wie reagiere ich? Eine adrenalingeladene Situation. Und in diesem Moment erzählt die Erzieherin, dass sie eine Energie, eine Kraft bekommen hat, die sie so noch nie hatte und hat mich an den Füßen gepackt und an mir geschüttelt, bis das Ding rausgefallen ist. Und ich denke mir, wow, echt, das ist mir passiert. Das klingt wie aus einem schlechten Film. Und in der gleichen Zeit, wo das mit mir passiert ist, ist mein Vater von der Nachtschicht aufgewacht. Und der Heilige Geist hat ihm zu ihm gesagt, fang an zu beten. Fang an zu beten. Er wusste nicht für was, aber fang an zu beten. Und ich glaube, in so einer Zeit befanden sich auch Martha und Maria. Martha und Maria hatten einen Bruder, den Lazarus, und der war krank. Der war quasi für den Tod bestimmt, weil wenn man damals krank war, die Medizin war nicht so gut. Es hatte quasi mit der Auswirkung Tod. Und ich glaube, die haben sich die Warum-Frage gestellt. Warum passiert das? Ich habe mir diese Frage gestellt im Nachhinein. Warum ist mir diese Geschichte im Kindergarten passiert? Warum hat es dazu geführt? Natürlich beantworte ich jetzt nicht. Das machen wir am Ende der Predigt. Ich will euch ja dabei haben. Aber auf jeden Fall, ich glaube, Maria und Martha standen vor der gleichen Situation. Ja, Martha ist diejenige, die in der Küche damals stand und Maria angemeckert hat, dass sie ja herkommen soll und mitarbeiten soll. Maria war die, die Jesus die Füße gewaschen hat, die ihm zugehört hat. Und später eben diese Situation entstanden ist, dass Lazarus gestorben ist. Also da war eine sehr gute Beziehung zwischen denen. Ja? Die Bibel sagt, sie hatten ihn lieb und Jesus hatte sie lieb. Und jetzt kommt diese Situation zustande, wo sie Jesus sagen, Jesus, warum warst du nicht da? Wo warst du? Warum hast du nicht geholfen? Schließlich, wenn du da gewesen wärst, dann wäre es doch anders gewesen. Und da bin ich schon bei meinem ersten Punkt. Glaube ist nicht immer einfach. Und ich habe den Titel bewusst gewählt mit einfach, wie einseitig oder immer klar. Glaube ist nicht immer klar auf den ersten Schlag. Glaube bedeutet, dass die Dinge manchmal auch unklar sind. Und da möchte ich schon zum Bibeltext kommen. Johannes 11, 4. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Jesus, warum? Du liebst diese Person doch. Warum bist du nicht der Erste, der losrennt? Warum bleibst du noch länger an deinem Ort? Und diese Warum-Frage können wir uns auch im Alltag stellen. Ob es Krankheit ist, die erste Frage oft, warum bin ich krank? Warum passiert das? Oder die Frage nach Hindernissen im Leben, auf der Arbeitswelt, durch Kündigung, durch Mobbing, durch Ausgrenzung in der Schule oder Schwere, weil wir Angst in unserem Leben haben, weil wir Sorgen in unserem Leben haben, weil wir Ungewissheit in unserem Leben haben oder der Gemeindealltag. Warum hat der oder die da eine bessere Gabe von Gott als ich? Warum singt er schöner als ich? Ich will doch Gott auch dienen. Warum? Warum das? Gott, warum? Die Warum-Frage stellt sich oft und die ist auch erstmal völlig okay. Weil Glaube uns herausfordert. Glaube fordert uns heraus. Glaube ist nicht passiv. Wir stehen nebendran und gucken es an wie im Fernsehen und juhu, und wenn es uns nicht passt, schalten wir um. Sondern Glaube fordert uns heraus, aus unserer Deckung zu kommen und mitzumachen. Und was meine ich damit? Wenn wir das griechische Wort dafür anschauen, pistoi oder pistos, was Glaube bedeutet, kann man das Wort auch mit Vertrauen übersetzen. Und wenn wir von Vertrauen sprechen, hat das Ganze nochmal eine ganz andere Wirkung auf uns. Wenn es heißt, Vertrauen ist nicht immer einfach. War Vertrauen für irgendjemand immer einfach? Für mich war es nicht immer einfach. War es für dich immer einfach? Nee, weil Vertrauen eine Sache ist, die in unserem Herzen wachsen muss. Vertrauen muss wachsen und gegossen und gedeihen. Also können wir jetzt Fragen stellen. Lazarus ist krank, ist nicht zum Tode, was Jesus sagt, aber trotzdem antwortet Jesus mit, ist nicht die Endstation, ich bleibe aber trotzdem hier. Jesus, wie hast du das gemeint? Wahrscheinlich bildlich, ne? Ah, okay, ja, ist nicht die letzte Station, okay, wenn er stirbt, dann geht er in den Himmel und ewiges Leben, ja, okay, kann man auch so sehen. Ist eine nette Perspektive. Oder Jesus ist positiv in seinem Handeln und trotzdem ist sein Handeln rätselhaft, denn er bleibt ja an dem Ort. Jesus, wenn du Lazarus doch so sehr liebst, warum zögerst du? Oder was ist mit den Schwestern? Wenigstens um ihretwillen würdest du doch kommen. Die Entfernung, wo Jesus war nach Bethanien, das waren 2,7 Kilometer. Wir hatten das Sonntag, als wir bei Manuela und Matze waren, hatten wir es über Stadien. Das war dann dieser Ort mit Stadien. Richtig witzige Geschichte. Auf jeden Fall 2,7 Kilometer, das kriegt man hin. Und Jesus bleibt aber an diesem Ort. Komisch. Warum, Jesus? Warum reagierst du so? Vers 7. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein. Vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen. Und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren? Jesus erwiderte, es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Art und Weise beantwortete, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er doch wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er aber davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas. Nun standen die Jünger auch vor einer Herausforderung. Es war jetzt nicht mehr so klar. Das Vertrauen in Jesus war für sie mit einem Fragezeichen verbunden. Weil, warum geht Jesus schon wieder da zurück, wenn wir doch wissen, wenn er dorthin geht, wird er gesteinigt, er geht doch direkt in den Tod. Jesus, was machst du da? Das ist doch irgendwie komisch. Und so führt Jesus die Jünger in Prozesse des Vertrauens, in Prozesse, dass sie ihre Angst überwinden müssen. Und deswegen ist das Fazit dieser Sache, dass ein lebendiger Glaube an Jesus auf Wagnis beruht. Dass es manchmal Schritte sind, die wir nicht verstehen und nicht sehen und trotzdem tun für Jesus. Vertrauen. Kennt ihr dieses Spiel, wo man sich rückwärts fallen lässt? Ich habe mal ein Video gesehen, da ist er nach vorne gefallen, während er hinten stand. Das ging schief. Aber das Prinzip ist dasselbe. Wir vertrauen, dass die Person uns fängt, auch wenn wir nicht sehen, wohin wir fallen. In dem Video wollte die Person nicht abgeben und nach vorne, damit sieht, ne? Ist schief gegangen. Macht es nicht. Also Vertrauen muss wachsen. Vertrauen muss in unserem Herzen heranwachsen, dass wir sagen, ja, ich vertraue dir. Aber auch für Jesus war das nicht einfach. Jesus war konfrontiert. Er war das Gespräch der Stadt. Er wurde kritisiert, er wurde hinterfragt und er wurde verachtet, weil ja auf ihn angeblich Leute warten, die ihn steinigen wollen, die was gegen ihn haben. Also es war Druck auf dem Kessel. Da war was dahinter. Und jetzt steht Jesus im Spagat zwischen Martha und Maria, die sagen, Jesus, komm, wo bleibst du? Und seinen Jüngern, die sagen, bist du eigentlich noch ganz zu retten? Wo willst du da hin? Geht's dir noch gut? Hast du Fieber? Die sagen, hey, das ist doch nicht okay, was du tust. Und jetzt steht Jesus dazwischen und der Druck ist nicht gerade weniger. Aber was Jesus so Besonderes ausmacht, ist, dass er, wie es aussieht, völlig anders auf die Sache schaut, wie Martha, Maria und seine Jünger. hat eine ganz andere Perspektive. Er muss es wahrscheinlich so gesehen haben. Lazarus war hier. Und die Sicht von seinen Jüngern und die Sicht von Martha und Maria war, Lazarus ist tot. Gefahr. Und Jesus steht aber nicht irgendwo abgehoben, sondern er ist ja mit uns unterwegs. Jesus ist hier, sieht aber die Sache aus einer völlig anderen Perspektive. Er schläft. Hä? Da ist ja das, der Grund der Definition, was tot ist, bei beiden total verschieden. Sie sagen, Jesus, Lazarus ist tot. Jesus sagt, nö, er schläft. Und das sehen wir auch, wie Jesus mit anderen Fällen umgegangen ist. Also sie konfrontieren ihn damit und Jesus kommt mit dieser Erklärung, es ist doch Tag und Nacht, was runtergebrochen bedeutet, wenn Gott mir die Möglichkeit gibt zu wirken, werde ich wirken. Okay, ich werde wirken können. Er schläft, ja, wie bei dem Mädchen, was Jesus auferweckt hat, die ihn ja erstmal ausgelacht haben dafür. Das Mädchen schläft nur. Also völlig andere Perspektive. Dann sagt er, dass was Krasses auf euch zukommt. Gut, dass ich nicht da geblieben bin. Das wird richtig gut für euch enden. Und ihr werdet ein gutes und krasses Wunder sehen. Und die Antwort ist, ja, dann gehen wir mit ihm sterben. Hey, Thomas, hast du gekifft? Das hätte ich ihn gefragt. Hast du gerade zugehört? Wo warst du? Warst du anwesend, abwesend oder nur beiwesend? Was ist los? Er hat irgendwie nicht verstanden, was Jesus meinte. Das ging voll an ihm vorbei. Und trotzdem war Vertrauen da. Also Glaube ist Vertrauen. Vertrauen muss wachsen und das führt dazu, dass unser Glaubenshorizont sich erweitert. Dass er größer wird. So wie Kinder erwachsen werden. Als Kind ist die Welt ganz klein. Erst Wohnzimmer, dann die Straße, dann ein bisschen das Dorf, dann ein bisschen die Stadt und irgendwann mal fährt man 140 Kilometer zwischen Darmstadt und Pforzheim. Und die Welt ist auf einmal ganz anders. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wir dürfen nicht stehen bleiben an einer Stelle, sondern unser Glaube muss wachsen, unser Vertrauenshorizont muss wachsen. Und so können wir lernen, dass wir eine neue Perspektive auf Dinge erben müssen. Mut gehört zu Gehorsam oder Mut gehört zum Glauben und das Hadern und das Hinterfragen ist okay, aber es muss zweitstellig sein, also sekundär. Darauf bauen wir nicht unseren Grund, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass Christen nicht hinterfragen dürfen. Man darf nicht zweifeln. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir auf Zweifel und Hader unser Fundament bauen. Aber ich glaube, es hilft uns, Dinge zu verstehen, wenn wir auf dem Vertrauen Jesu bauen. Und so soll es immer eine Nebensache sein. Und deswegen müssen die Jünger eine Entscheidung treffen. Es gab mal eine Werbung vor 5 Jahren für Marlboro, glaube ich, war das. Da hieß es, don't be a maybe. Sei nicht vielleicht. Ich muss echt sagen, ich mag diese Werbung nicht, weil es ist Schrott, was da verkauft wird. Aber was für Jesus ist, ist gut. Und ich finde es gut für Jesus, nicht maybe zu sein, nicht vielleicht zu sein, sondern eine Position zu ergreifen und sagen, hey, Jesus, so stehe ich zu dir. Ich hatte auch jetzt nach dem ersten Gottesdienst ein Gespräch mit jemandem, die gesagt hat, ja, das ist so, das stimmt, das habe ich auch so gesehen. Wenn ich Jesus alles abgebe, dann geht es auf einmal. Und darum geht es, wenn ich meine Position zu Gott sage und sage, Gott, hier stehe ich, ich vertraue dir, ich will, dass du wirkst, hier hast du es, kann Gott wirken. Weil er wird nicht unser Herz vergewaltigen und unseren Willen überspringen. Er möchte, dass wir uns für ihn entscheiden. Und dann ist der Weg frei für Gottes Wirken. Und so stehen die Jünger jetzt nun vor einer Entscheidung. Gehen wir mit oder nicht? Wir können ja Jesus vorgehen lassen, wenn sie ihn nicht gesteinigt haben, gehen wir hinterher, dann ist es safe. Aber nein, so funktioniert das nicht. Ich fand cool, was Philipp jetzt am Freitag gepredigt hat. Hat er richtig gut gemacht. Und da hatte ein Wort oder ein Satz, der mir einfach im Kopf geblieben ist. Ich habe, glaube ich, sogar heute Nacht geträumt davon. Der war so gut und der ist so wichtig und passt auch so gut hinein. Deine Position entscheidet über deine Situation. Deine Position entscheidet über deine Situation. Und da sind wir schon bei dem Punkt. Wie positioniere ich mich und wie stelle ich mich zu Jesus? Wir haben im Westen hier eine Kultur, wo wir nicht immer mit allem konfrontiert werden. Wir dürfen viele Dinge im Geheimen leben. Christen in anderen Ländern oder anderen Teilen der Welt haben nicht dieses Privileg. Sie müssen sich positionieren. Und ich bin Gott dankbar, in einem Land wie Deutschland zu leben, wo keine Verfolgung ist. Aber ich glaube, wir dürfen neu lernen, uns zu Jesus zu stellen und neu uns ihm gegenüber zu positionieren. Und so ist die Frage, wollen wir Pole Position fahren oder fahren in der Formel 1 oder fahren wir ganz weit hinten? Sind wir die Ersten weit vorne, wenn es losgeht für den Sieg und für den Wettkampf, oder sind wir hinten und gucken uns das noch von außen an? Ich habe mal Sport gemacht und mich hat ein Mann mit dem Fuß ins Gesicht gekickt. Und ich hatte hier einen Riss in meinem Knochen. Und dann war ich beim Augenarzt und der Augenarzt hat gesagt, ja, stell dich darauf ein, dass du doppelt sehen wirst. Also immer, wenn ich in den Winkel geguckt habe, auch am Anfang noch viel stärker, habe ich alles doppelt gesehen. Und dass das Rückschäden haben wird. Und in meinem Herzen habe ich eine Sache entscheiden müssen. Wie positioniere ich mich jetzt dazu? Auf welche Seite stelle ich mich? Und ich habe mich positioniert und entschieden, Jesus ist mein Arzt. Und ob was passiert oder nicht, ist mir egal. Ich stelle mich zu Jesus und ich werde dran halten. Und ich habe jeden Abend mit meiner Hand quasi vor dem Bett gehen, habe ich draufgelegt und gebetet, dass es besser wird. Und nach einer Zeit wurde es besser. Und ich sehe jetzt nicht doppelt. Und meine Position war wichtig für meine Situation. Ich schätze Ärzte, aber auch die haben nur eine gewisse Einsicht. Es ist Jesus, der Schöpfer ist. Und das kommt später nochmal raus. Also haben wir einen Thomas. Einen Thomas, der sagt, ja, lass uns mit ihm mitgehen, um mit ihm zu sterben. Alles klar, Jesus, top, mach mal, ist super, passt schon. Thomas ist ein Pragmatiker. Also wenn irgendjemand sagt, Zweifler, würde ich ihm nicht zuschreiben. Er ist eher pragmatisch, einfach, gut, geh mal, machen wir halt. Und so geht er halt mit ihm mit. Aber er positioniert sich zu ihm. Egal wie seine Gefühle sind oder wie er nicht geht, aber er sagt, Jesus, ich bin solidarisch mit dir. Ich gehe mit dir mit. Wir haben eine Martha, eine eher sachliche Person, wie ich sie beschreiben würde. Die hört, als Jesus gekommen ist, die ihm entgegenrennt, erstmal ihm sagt, Jesus, wo warst du? Du hättest das alles verändern können. Aber weißt du was, ich traue dir immer noch zu, dass du alles, was du von Gott erbetest, dass du es bekommst. Für sie war klar, es hat halt jetzt nicht funktioniert, aber sie hat begriffen, okay, es hat vorher funktioniert, es wird weiter funktionieren. Jesus war halt nicht da, so auf das Motto, jetzt hat es nicht geklappt, ist halt zu spät, aber alle anderen Krankheiten in Zukunft, das wirst du Jesus packen. Muss halt rechtzeitig da sein. Und Jesus antwortet ihr darauf. Jesus entgegnet ihr und sagt, weißt du, dein Bruder wird auferstehen. Und dann sagt sie, ja, ja, klar, beim jüngsten Gericht. Ich verstehe dich schon, Jesus. Die dachte wahrscheinlich, er will sie nur aufmuntern. So, das wird gut, das wird toll, du musst dir keine Sorgen machen. Und dann redet Jesus mit dir weiter und sagt dir, weißt du, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird er niemals sterben. Glaubst du das? Martha sagt ja. Und versteht trotzdem nicht, um was es Jesus geht. Dass der Tod, dachte sie, ist nur so ein Durchgangsposten. Eine Maria, ein eher emotionaler Mensch. Als sie hört, dass Jesus da ist, auf ihn zurennt, ihm das gleiche Vertrauen vorwirft, weil sie sagt, Jesus, wenn du doch da gewesen wärst, dann wäre es nicht passiert, und bricht vor ihm nieder und weint. Wahrscheinlich hat sie eine ganz andere Beziehung zu Lazarus gehabt. Ja, als großen Bruder, wahrscheinlich ist sie immer zu ihm hingegangen, wenn sie mit jemand verknallt war oder so. Lazarus, wie sieht's aus? Wie findest du den? Und dann hat Lazarus gesagt, lieber nicht. Zum Beispiel. Da war eine Beziehung und auf einmal ist Lazarus weg. Wie gehe ich damit um? Was ist mit meinen Gefühlen? Und geht vor Jesus und gibt ihm alles hin. Und auch da geht Jesus auf sie ein. Er sieht diesen Schmerz und er antwortet mit Mitgefühl. Ja, die Bibel sagt sogar, er hat Tränen in den Augen gehabt. Für ihn ist das nicht einfach so vorbeigegangen. Er hatte Mitgefühl. Er hatte einen heiligen Zorn, der sich entwickelt hat, wo er sagt, boah, das kann so jetzt nicht sein, das müssen wir beenden. Und Jesus hätte auch ganz anders reagieren können. Jesus hätte zu Thomas sagen können, bist du eigentlich noch ganz sauber? Wie viele Wunder hast du schon gesehen? Komm doch, was ist dein Problem? Oder zu Martha hätte er sagen können, hey, du verstehst doch gar nichts, oder? Ich rede zu dir, hörst du mich? Du verstehst nicht, was ich sag. Oder zu Maria, hör auf zu heulen. Flenn doch nicht, jetzt so schlimm ist das nicht. Steh auf, alles ist gut. Nee, er bleibt demütig und sucht sie in ihre Nähe und begegnet ihr auf ihren Nähen. Er antwortet ihnen, auch wenn sie erstmal gar nicht kapieren, um was es ihm geht. Was für ein Herz, was für ein Gott, an den wir glauben. Auch in der Außenwirkung, da waren viele Menschen, die gesagt haben, Jesus, du hast auch damals diesen Blinden geheilt. Warum ist das jetzt so ein Problem mit einem Toten? Also da waren viel, viel mehr Menschen mit involviert. Und bei dieser Frage, und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er dann auch nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? In der griechischen Grammatik ist die Antwort darauf, ja, könnte er. Also für die Leute war klar, Jesus könnte, das Vertrauen war da. Und trotzdem war es ein Vorwurf, weil ja Jesus nicht da war. Mit der Frage, warum kannst du ihm nicht helfen? Endet deine Kraft etwa beim Tod? Liebst du ihn vielleicht doch nicht so sehr, wie du eigentlich immer sagst? Und so sind die Fragen im Raum. Und Jesus antwortet allen persönlich. Und der letzten Gruppe antwortet er mit einer Antwort, die final für alle ist. Er antwortet aber eigentlich bei allen auf dieses eine Thema, auf den Tod. Auf den letzten Kampf, auf das letzte Wunder, was er tut vor dem Kreuz, dass er den Tod besiegt. Und deswegen bin ich bei meinem letzten Punkt. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Freust du dich, dass es Hoffnung gibt? Wer freut sich, dass es Hoffnung gibt? Es gibt Hoffnung. All das, was wir tun, was wir durchleiden, all das, was wir nicht verstehen, all das, was wir nicht sehen, endet trotzdem in der Hoffnung, die wir in Jesus haben. Als mein Onkel damals gestorben ist, weil er im See ertrunken ist, war für mich nicht die Frage, warum, sondern die Antwort war, danke Jesus, dass er bei dir ist. Danke Jesus, dass er dich kennt, weil ich weiß, ich werde ihn wiedersehen. Die Hoffnung war klar in meinem Herzen versiegelt. Und nun steht Jesus also vor diesen vielen Fragen, vor diesen vielen Hinterfragen und den Warum-Sachen oder Fragen und er antwortet ihnen. Und er wird zornig und reagiert. Also dieser heilige Zorn, jetzt bringen wir die Sache zu Ende. Und er antwortet und beginnt mit Vers 39. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha ein, die Schwester des Verstorbenen. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Und wir sehen, Jesus will in Aktion treten und Martha kapiert immer noch nicht, um was es ihm geht. Die Person, die immer mit ihm dabei war, die Wunder gesehen hat, versteht nicht, was Jesus tut. Wir sehen, dass sie in ihrer Denkweise klar drin saß und nicht drüber hinaussehen konnte. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Was für eine Sicherheit er hatte. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Gebinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Schock! Da war jemand tot und auf einmal lebt er wieder. Aber das Krasse an der Geschichte ist ja nicht unbedingt am Ende das Wunder, sondern wann das Wunder passiert ist. Und da will ich kurz was erklären. Die Trauerzeit in dieser Zeit waren 7 Tage. Und Jesus kam quasi in der Mitte. Und in 3 Tagen so, in dieser Spanne, dachte man, dass da die Seele, wenn ein Mensch stirbt, quasi versucht, noch in den Körper zu kommen, um aufzuerstehen, wieder zu leben zu kommen. Ab dem 4. Tag aber gibt die Seele auf und dann ist der Tod besiegelt. Und es ist nicht mehr möglich, dass irgendjemand auferweckt wird. Und Jesus kommt am vierten Tag und weckt Lazarus auf. Deswegen war für Martha in ihrer, sie hatte Glaube, sie haben auch Jesus alles anvertraut und sie wussten, er kann alles. Aber trotzdem war ihre Denkweise durch ihre Kultur, durch diese Art und Weise, wie sie das gesehen hat, begrenzt. Denn nur 3 Tage, Jesus, du bist zu spät. Sorry, es ist rum. Und Jesus zeigt ihnen, dass er trotzdem der Gott ist, dass er mächtig ist, dass er über all diesen Sachen steht. Drüber hinaus. Und alle Vorwürfe sind entkräftet. Die Macht des Todes ist besiegt. Und eine neue Perspektive kommt für die Menschen in ihr Leben. Gott geht über unsere Grenzen der Denkweise, über die Art und Weise, wie wir es sehen, hinaus. Gott geht drüber hinaus. Und so ist hier in der Geschichte Lazarus mehr eine Nebenrolle. Lazarus ist eigentlich ein Statuempel, eine Figur, wo Jesus dran zeigt, was er kann, um den Menschen zu antworten und ihnen etwas zu verstehen zu geben. Eigentlich ruft er 4 Personen, Thomas, Martha, Maria und Lazarus. Und die ganzen anderen Menschen außenrum heraus aus dieser Denkweise, die in ihnen drin ist, in eine Freiheit. Denn diese Denkweisen haben sie quasi bedrückt und eingegrenzt, sodass sie wie tot waren. Weiter ins Leben zu gehen und den Horizont zu erweitern. Thomas, die Apostel, die waren alle da dabei. Ich habe das gestern auch gesagt bei der Predigtvorbereitung. Wäre das alles nicht passiert, die wären 5 Kilometer gelaufen, hätten eine kassiert und wären wieder zurückgekommen und hätten Kaffeekränzchen gemacht. Und dann wäre rum mit Evangelium erzählen. Weil die Kraft der Auferstehung eine Kraft ist, die unsere Denkweise sprengt und sprengen muss und sprengen darf. Unser Glaubenshorizont darf sich erweitern. Und dadurch sehen wir, dass ein Thomas das erlebt hat, das Leben dann später die Auferstehung an Jesus gesehen hat, weil sie ja das auch nicht erstmal glaubten und so ihr Vertrauen und ihr Glaube Stück für Stück gewachsen ist und sie dann zu den Leuten wurden, die am Ende die Welt verändert haben. Und jetzt ist die Frage, wie ist es mit dir? Kann Gott und darf Gott dich rausrufen? In der johannitischen Überlieferung ist eine Sache immer ganz klar, dass das Verhältnis zwischen Rabbi und Schüler nie berufsmäßig war, sondern eine Freundschaft. Jesus war der Freund seiner Jünger. Die Jünger waren Freunde von Jesus. Und man geht davon aus, dass in Bethanien eine Riesengemeinde war an Jüngern, an Freunden von Jesus, die ihn kannten, die ihm nachgefolgt sind und die wussten, was er tut. Und Jesus sagt, nach dieser Geschichte, und die ganzen Leute kennen diese Geschichte, sie haben ihn miterlebt, später in dem Evangelium folgende Worte. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie gab. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Deswegen die Frage, bist du ein Freund Gottes oder nicht? Das ist eine sehr provokante Frage, aber ich möchte sie trotzdem so klarstellen. Sind wir Freunde, bin ich Freund Gottes oder nicht? Und Freund Gottes macht aus, dass wir ihm gehorchen. Und das Wort gehorchen ist immer so komisch. Ganz einfach, ich höre hin, ich gehöre ihm, also bin ich gehorsam. Ich höre hin, ich gehöre ihm, ich bin gehorsam. Und auch manche Exegeten oder Kommentarreihen sagen, ja, die Freunde für die Menschen, für die ganze Welt. Und leider ist das nicht so. Für die Freunde, die sich für ihn entscheiden, mit ihm in Beziehung zu stehen. Und deswegen brauchen wir einen lebendigen Glauben, eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und wie gesagt, Glaube ist nicht immer einfach, ist nicht immer klar. Wir müssen uns positionieren, aber wir haben eine Hoffnung. Und deswegen die Frage, Freund oder nicht. Und hier endet jegliches rationales oder emotionales oder sonstiges Verständnis. Hier kommen wir an unsere Grenzen. Und ich sag mal, das Denken hört auf, nicht im Abgeschaltet, aber das Vertrauen beginnt. Und Martha und Maria, die kannten Jesus. Die wussten, um was es geht. Wenn Maria und Martha hier stehen und sie wissen, Jesus könnte hier sein und das ist das Wunder und da können wir hin und alles super und das ist die Vertrauensskala. So ist aber in unserem Leben oft das Vertrauen eher wie auf der Börse. Mal höher, mal tiefer. Aber wir bewegen uns immer in diese Richtung zu Gott hin. Deswegen sind Fragen, gerade Warum-Fragen, nicht schlecht. Denn sie bringen uns dahin, Gott noch mehr zu vertrauen, als wir es doch schon tun. Ich habe meinen Vater früher auch Dinge immer gefragt, Vater, Papa, warum machst du das? Das Erste, was ich gehört habe, mach erst mal. Mach mal. Und am Ende hat es mir erklärt und ich dachte mir, klingt logisch. Und so ist es mit Gott. Sind wir bereit, seine Freunde zu sein, ihm zu vertrauen, ihm entgegenzugehen? Ich habe am Anfang meine Geschichte erzählt mit der Kugel. Und wo ich gefragt habe, Gott, warum? Heute stelle ich nicht mehr die Frage, Gott, warum? Und ich sage, Gott, danke. Weil ich verstanden habe, dass der Gott, der Schöpfer des Universums, der König der Könige, der Herr der Herren, mich nicht vergessen hat und mich nicht alleine gelassen hat. Sondern er hat die Erzieherin, hat er Kraft gegeben, meinen Vater hat er aufgeweckt, damit er betet, damit ich leben darf. Gott war nicht fertig mit mir. Und Gott ist auch nicht fertig mit dir, mit deinen Fragen. Aber deswegen stelle ich heute nicht Gott, warum Frage, sondern ich sage Gott, danke. Ich bin Gott dankbar und es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich immer wieder auch gerne erzähle. Und so ruft uns Gott aus einem Denken oder aus einer Sicht zu Gott, die wir nicht verstehen, ja, aus dem von unten, ruft uns hinaus in eine Abhängigkeit zu ihm, in eine Freiheit, falsche oder negative Denkmuster abzugeben und aus dieser Höhle rauszukommen. Und so ruft Jesus dich heute hinaus. Und heraus. Und wie können wir das praktisch machen? Punkt Nummer 1. Ich treffe heute eine Entscheidung. Wie gesagt, wir können in den Gottesdienst gehen, wir können uns die Predigt anhören und wir können nach Hause gehen. Oder wir treffen heute eine Entscheidung, die wir in die Woche mitnehmen, ins Jahr mitnehmen oder in unser Leben mitnehmen. Heute eine Entscheidung, mit Gott zu gehen. Ich stelle mich meinen Fragen bewusst. Ich hinterfrage nicht oder ich hade nicht, sondern ich stelle Gott nicht diese Vorwürfe, sondern ich stelle ihm die Fragen, Gott, warum? Und ich glaube, Gott schenkt Antworten. Ich bin ein sehr hinterfragender Mensch. Ich frage sehr viel ich hinterfrage sehr viel, gerade beim Lernen. Und wieso ist das und wieso so und wieso so? Und ich erfahre wirklich, dass Gott antwortet. Wenn wir ihm die Frage stellen. Ich entscheide mich, neu zu vertrauen. Wenn vielleicht das Vertrauen kaputt gegangen ist, weil wir glauben, Gott, warum kannst du nicht instant machen? Warum kannst du nicht sofort machen? Ich glaube, Gottes Dimension ist einfach eine völlig andere wie unsere. Und wir dürfen lernen, neu Gott zu vertrauen. Dass Gott ein höheres Ziel hat und weiter sieht als wir, und die Sache einfach besser durchführen kann. Und ich wage Schritte. Ich gehe Schritte und sage, Gott, hier bin ich. Ich tue diese Schritte. Für mich als kleiner Junge war immer dieses Händeheben ein Riesenschritt. Im Gottesdienst zu stehen und beide Hände zu heben, das war richtig komisch. Aber es hat mich freigesetzt, weil ich diesen Schritt gewagt habe. Gesagt habe, Gott, hier tue ich was für dich. Hier bin ich, hier stehe ich. Und das hat mich freigesetzt. Lass uns aufstehen noch zum Ende und ins Gebet gehen. Ich glaube, es ist, wie gesagt, das eine, jetzt die Predigt zu hören, aber es ist das andere, jetzt Gott zu begegnen und ihm wirklich eine Entscheidung vorzuheben und diese zu treffen. Ich habe auch drei Punkte oder ein paar Punkte, wo ich sage, die will ich einfach fragen. Und da bitte ich euch einfach, die Augen zuzuschließen, damit es einfach vor Gott ist. Und ich die Frage stelle einfach, wer ist hier, der sagt, dass ich will, dass mein Glaube wächst, dass ich eben eine neue Sichtweise bekomme auf Dinge, die mich gerade herausfordern. Dankeschön. Heb deine Hand, genau, und streck sie zu Gott. Er sieht das. Und Herr Jesus, ich bete in deinem Namen, im Namen Jesus Christus, jetzt, Herr Jesus, über jedem Einzelnen aus, der die Hand gehoben hat, Herr Jesus, in deiner Fülle und in deiner Kraft, dass du jetzt kommst, Herr Jesus, und neuen Glauben schenkst, Herr Jesus. Du hast für Petrus gebetet damals, dass sein Glaube nicht geraubt wird, sondern dass er wächst, Herr Jesus. Und so bete ich die gleichen Worte, Herr Jesus, über meine Geschwister und über meine Freunde aus, im Namen Jesus Christus, dass deine Kraft kommt, dass der Glaube wächst und dass sie, Herr Jesus, drüber sehen können, über ihre Hindernisse, über ihre Situation, über all die Sachen, die sie herausfordern, die sie stören oder sogar bedrohen, im Namen Jesus Christus. Ich spreche Freiheit aus, Herr Jesus, dass dein Geist wirken kann in ihrem Leben, Herr Jesus. Mit deiner Kraft, im Namen Jesus Christus, bete ich, Herr, dass du kommst und diesen Glauben neu entfachst, reanimierst, dass der Glaube noch stärker wird, dass er Bizeps bekommt, Herr Jesus, und dass er, Herr Jesus, kräftig wird, um, Herr Jesus, dir nachzufolgen, Herr. Kraftvolle Nachfolge. Also nicht nur sonntags in den Gottesdienst zu kommen, sondern wirklich kraftvoll in einer Fülle Gottes zu leben. Ich glaube, das verheißt uns das, wenn wir anfangen, an Gott zu glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns positionieren und auf die Hoffnung schauen, dann kann die Nachfolge wirklich kraftvoll werden. Und ich möchte einfach fragen, wer heute hier ist und sagt, ja, ich möchte in so eine kraftvolle Nachfolge hineinkommen. Heb einfach deine Hand zu Gott. Und Herr Jesus, du siehst die Hände und du siehst die Entscheidungen, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass du, Herr Jesus, jetzt kommst und sie einfach abholst, jeden Einzelnen, der hier ist, dass du sie in deine Liebe hineinführst, dass du ihnen ein Verständnis gibst, dass du sie liebst, dass du sie annimmst und dass du sie so liebst, erstmal wie sie sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, kommst, Herr, und Barrieren jetzt wegsprengst, Herr Jesus, die das hindern, Herr Jesus, in eine kraftvolle Nachfolge zu kommen, Herr Jesus. Ich spreche in deinem Namen, Herr Jesus, Segen aus über dieser Position, Segen aus über diesen Bereich des Lebens, Herr, dass wirklich deine Kraft kommt, Herr Jesus, dass die Muskeln wachsen, dass Frucht daraus entsteht, Herr. Herr, dass die Dinge, die Jesus hier im Weg stellen, entfernt werden in deinem Namen, Herr Jesus. Blockaden im Herzen, Herr Jesus, emotional wie im Kopf, Herr Jesus, Herr. Ich spreche Freiheit aus, Herr Jesus, dir nachzufolgen, im Namen Jesus Christus. Geist Gottes, komm und berühre jetzt jeden Einzelnen, Herr, mit deiner Kraft, Herr, dass sie das wirklich spüren und fühlen können, dass du da bist, Herr. Und die letzte Frage ist, wer möchte sich neu für diese Hoffnung entscheiden? Wer sagt, Herr Jesus, ich will neu mit dir gehen. Ich entscheide mich neu, Herr Jesus, für dich. Dann heb doch deine Hand. Und Herr Jesus, ich danke dir für all die Reaktionen und du siehst, Herr Jesus, die Herzensanliegen und du siehst das Wollen, Herr Jesus, und dein Wort sagt in Philipper 12, dass du das Wollen schenkst und das Vollbringen schenkst, dass du die Kraft schenkst dazu, dir nachzufolgen und in dieser Kraft zu leben, Herr Jesus. Und ich versiegle diese Entscheidung im Namen Jesus Christus jetzt, Herr Jesus, dass hier wirklich Freiheit herrscht, Herr Jesus, dir nachzufolgen, das Leben hier dir hinzugeben, Herr Jesus, und dass dadurch Segen entstehen kann, Herr Jesus, in deinem Namen, Herr. So segne ich euch im Namen Jesus Christus und spreche Freiheit aus über eurem Leben. Neue Kraft und neue Fülle im Namen Jesus Christus. Amen.